darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu diesem dritten und schon letzten Abend im Rahmen dieser Themenreihe Daran scheiden sich die Geister. Wir haben am ersten Abend blicken dürfen auf 1. Korinther 1, haben uns mit dem Kreuz vom Kreuz beschäftigt. Wir waren gestern in diesem großartigen Kapitel 1. Korinther 6 unterwegs, haben über den Körper uns Gedanken machen dürfen, halt wie wir mit dem Körper Gott loben und preisen. Und heute Abend werden wir uns mit der Tatsache der Auferstehung beschäftigen, mit 1. Korinther 15. Und daran scheiden sich wahrhaftig die Geister. Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammengekommen sind, hier in der Martini-Kirche, aber natürlich auch an den Geräten. Ich grüße euch und Sie alle recht herzlich und ganz besonders grüße ich natürlich unseren Referenten Ulrich Pazani. Schön, dass du da bist, Ulrich. Schön, dass du, ich habe das schon zweimal jetzt gesagt, ein drittes Mal wiederhole ich es, den weiten Weg aufs Kassel auf dich genommen hast, um den Bremern das Evangelium zu sagen. Ja, in den letzten beiden Abenden habe ich so ein bisschen eingeleitet, jeweils mit drei Fragen. Am ersten Abend ging es so ein bisschen persönlich um deine Bibellese, die Bibel, die du gebrauchst halt. Gestern haben wir ein bisschen über Wilhelm Busch gesprochen und auch heute darf ich dich nach vorne bitten. Und heute soll es nichts Persönliches sein, es soll nichts über einen anderen Theologen sein. Jetzt wollen wir mal das ganz Große in den Blick nehmen. Wir sind ja in schwierigen Zeiten. Das ist eine Plattitüde, aber wir sehen es alle, die Kirche in Deutschland verliert Mitglieder noch und noch in Bremen. Ich habe es eben noch gelesen, sind wir gerade noch bei 150.000 hier in der bremisch-evangelischen Landeskirche. Wir waren 1970 noch 530.000. Es verändert sich überall. Kirchengemeinden werden geschlossen, halt fusionieren, halt Kirchen werden verkauft. Es sieht nicht so rosig aus für die Kirche. Und du bist ja auch Kirchenmann durch und durch. Das bin ich auch. Das dürfen und müssen wir so sagen, die wir auch Beamten der Landeskirchen sind. Was würdest du denn den Kirchen als Ratschlag mitgeben? Du bist ja jemand, der wirklich auch die kirchliche Landschaft in Deutschland kennt wie kaum jemand anders. Was würdest du denn der Kirche in dieser Situation für einen Ratschlag geben?
Soll ich den geben? Den will doch keiner hören. Also es gibt doch nichts anderes, als dass eine Kirche das tun muss, wofür der Herr sie geschaffen hat, nämlich Jesus verkündigen. Allen Menschen, die es hören und nicht hören wollen, sagen, Jesus allein, in ihm ist Gott zu uns gekommen, er ist der Retter und nur durch ihn habt ihr Leben. Und eine Kirche, die das nicht tut, wird sterben. Das ist immer der Punkt. Und das kann man in der Kirchengeschichte sehen, dass Kirchen gestorben sind, sobald sie das Evangelium nicht mehr verkündet haben. Institutionen sterben, das dauert in Deutschland ein bisschen länger, weil wir so reich sind und wir so tolle Gebäude haben, die stabil sind. Aber ich würde Ihnen auch sagen, achtet darauf, was der Herr tut. Wir bekennen im Gottesdienst, im Glaubensbekenntnis immer, ich glaube, den Heiligen Geist, die eine heilige christliche Kirche. Augen auf, seht zu, dass die Kirche weltweit, die Gemeinde Jesu Christi, so rapide wächst, wie das selten zuvor in der Geschichte passiert ist. Der einzige Teil in dem der Welt, wo die Kirche nicht wächst, ist Westeuropa, Nordamerika etwas. Und sie wächst insbesondere dort, wo sie in Verfolgung und Bedrückung ist. Wir erleben, was wir Jahrhunderte nicht erlebt haben. Tausende von Bekehrungen von Muslimen im Mittleren Osten bis Indonesien. Die bekehren sich und kommen dadurch in Schwierigkeiten. Viele landen im Gefängnis, viele opfern ihr Leben dafür, aber sie lassen sich überhaupt nicht abhalten. Im Iran, es sind Tausende, die sich bekehren. Das Zentrum der Kirche ist heute auf der Südhalbkugel und wir sind am Rand, aber wir haben das noch nicht begriffen, weil wir Europäer, auch wir Deutschen besonders, die Nase so hoch tragen. Und Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Es gibt keine Sorge um die Kirche. Die wächst so, dass selbst die Gottlosen sich inzwischen kümmern und Gedanken machen. Wir dachten doch, das stirbt langsam ab in der modernen Welt. Es wächst. Mir tut leid, dass unsere Leitungen in den evangelischen Kirchen überhaupt keinen Blick haben für das, was Gott in der Kirche weltweit tut. und dass sie noch versuchen, das abgewrackte Zeug von Weltanschauung, das sie hier haben, und diese kaputte Ethik, die sie inzwischen vertreten, in die weltweite Kirche zu exportieren. Die aber wehren sich dagegen, in Afrika und Asien. Also, da hätten wir viel zu raten. Keiner hört zu.
Wir schon, aufmerksam und dankbar. Ja, meine Frage nach dem Rat für die Kirche war das erste. Jetzt könnte man ja sagen, ja, die Kirche so, aber die bibeltreuen Gemeinden ganz anders. Aber da haben wir auch gestern und vorgestern drüber gesprochen. Auch da ist manches im Argen. Was ist dein Rat für die bibeltreuen Gemeinden? Was würdest du denen raten?
Klarer Blick auf Jesus, weites Herz für die Menschen. Also es ist völlig selbstverständlich, dass wenn wir dem Wort Gottes folgen, kriegen wir Prügel noch und noch. Keine Überraschung. Jesus hat gesagt, sie werden euch hassen um meines Namens willen. So, das sollte uns nicht überraschen. Wir sind ein bisschen verwöhnt in Deutschland. Wir meinen, Staatskirchengeschichte, alle klatschen Beifall, Christen, das ist gut. Nein, das ist nicht mehr so. Das sollten wir uns nicht von abschrecken lassen. Klarer Blick auf Jesus und auf das Wort der Heiligen Schrift, das ist sein autoritatives Wort. Und ein weites Herz für die Menschen. Überhaupt keine Berührungsängste, jeder Mensch. Und wenn er noch so feindselig wäre, dem Evangelium und den Christen gegenüber, ist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Und Jesus hat für jeden Menschen den letzten Blutstropfen vergossen, so sehr hatte. Das muss man bibeltreuen Christen abspüren, dass sie ein großes Herz für die Menschen haben und ihnen nachlaufen und entgegenlaufen, wo immer sie eine Möglichkeit haben und offen sind und sie einladen, Jesus zu folgen. Und da möchte ich euch sehr Mut machen, auch hier, dieser wunderbaren Kirche und dieser Leuchtturmgemeinde, die im ganzen Land bekannt ist, dass ihr immer für andere, alle eine Ermutigung seid. Wir machen keine Schotten dicht, wir brauchen keine Bunker. Der Herr ist unser Schutz, unser Bunker. Deshalb müssen wir uns nicht abschotten, wir können raus und einladen.
Ja, ein drittes. Du bist ja nun wirklich ein Verkündiger des Evangeliums, ein Kämpfer fürs Evangelium. Noch bevor ich geboren war, viele von uns, da hast du schon verkündigt, hast Menschen schon zu Jesus führen dürfen. Und du hast in sehr unterschiedlichen Funktionen gearbeitet und immer wieder versucht, wirklich einfach auch einzustehen fürs Evangelium, verkündigend, aber eben auch verteidigend. Und du hast vor einigen Jahren eine ganz neue Plattform geschaffen, Bibel und Bekenntnis. Viele von uns kennen das, Bibel und Bekenntnis, dem einen oder anderen wird es vielleicht fremd sein. Willst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen, dass wir das so ein bisschen noch mal vor Augen haben?
Na gut, das ist also vor 2016, ist das aus der Not geboren, weil es so viele Entwicklungen gab, auch in den frommen Gemeinden und so plötzlich Stimmen gab, die sagten, das Wort Gottes kann man nicht mehr so nehmen, und hat sich dann auch entzündet an der ganzen heißen Frage um, wie ist das denn nun mit gleichgeschlechtlichen Paaren, soll man die trauen, ist das Sünde, ist das falsch, und all diese Dinge waren da. Und plötzlich merkten wir, es geht ja gar nicht nur um moralische Fragen, es geht um die Grundlagen, gilt das Wort Gottes, ist Jesus der einzige Weg. Und dann saßen wir im Kreis von Leuten zusammen, die gesagt haben, ja, wir müssen wenigstens uns gegenseitig stärken und stützen, und wir haben dann dieses Netzwerk Bibel und Bekenntnis gegründet. Das ist aber nur eine ganz kleine, armselige Geschichte. Da gehören 3000 Leute dazu, aber die Zahl bringt es überhaupt nicht. Was ist das schon auf die ganze Zahl der Menschen in unserem Land? Das, was wir tun, versuchen zu tun, ist, eine Stimme zu sein und zu stärken. Also etwas auszusprechen und zu begründen, warum wir auch in den schwierigen Fragen Positionen beziehen. Ich habe das gestern Abend versucht, hier zu erläutern, und bin ja dankbar, dass ihr alle so geduldig zuhört, wenn ich eine Stunde solche Sachen erzähle. Also, dass wir etwas Klartext sagen, aber das auch begründen. Warum sagen wir das von der Bibel her und so? Wie ist das denn zu begründen, dass das einleuchtet? und dass wir dadurch also eine Stimme sind und dass wir stärken. Es sind viele im Land, die allein stehen, die keine gute Gemeinde haben oder in den Gemeinden gibt es Streit und der Christ, und das Einzige, was wir tun können, ist uns gegenseitig ermutigen. Das ist mir immer sehr anrührend, wenn ich mit Brüdern und Schwestern in Gemeinden rede, die Verantwortung haben, die sich kümmern, aber merken, es geht nicht. Ich schaffe es nicht. Könnt ihr helfen? Ich weiß nicht, ob wir wirklich helfen können. Wenn Sie es für sich selber nutzen, wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, als eine Internetseite aufgesetzt, die heißt www.bibelundbekenntnis ohne Punkt und Komma, bibelundbekenntnis.de. Und da sind im Laufe der letzten Jahre ganz viele Vorträge, Texte zu allen möglichen kontroversen Fragen erschienen. Und da kann man sich, weil nicht jeder alle Bücher lesen kann und nicht jeder alle Probleme gleich intensiv studieren kann, haben wir gesagt, wir wollen zuarbeiten, wir wollen es so verständlich machen, dass nicht nur abgehobene Fachleute das verstehen, sondern jeder denkende Christ, der bemüht ist, sich zu orientieren und auseinanderzusetzen, da Hilfe bekommt. Das ist einmal also www.bibelundbekenntnis.de. Und dann gibt es so eine sogenannte Mediathek, offen.bar. Da gibt es viele Vorträge, gut gemacht. Also das ist dann auch oft, wer nicht ein Buch lesen will, einen dicken Schmöker, der kann einen Vortrag von einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde. Wir bemühen uns immer, dass es gute Leute sind, aber dass sie so verständlich sprechen, dass jeder denkende Christ es verstehen kann. Und wir beten halt sehr, dass der Herr das gebraucht und sich erbarmt und dass viele also diese Kuh melken können. Mehr ist das eigentlich nicht. Und ich denke darüber nach, ich habe ein bisschen die Leitung, aber ich kann ja auch zählen und Lehrer uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und dazu gehört auch, wenn ich sage, wann schließe ich den Laden? Irgendwann, ne, wir müssen ja nicht Organisationen schaffen, die dann ewig weiterleben, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben. Prüfen Sie es für sich selber, sagen Sie es weiter bei Pastoren, von denen Sie wissen, dass sie bibeltreu leben, arbeiten wollen, oder bei Mitarbeitern in Kirchenräten, Kirchenvorständen, ob Presbyterien oder wie man das so nennt. Sagen Sie denen, hier kann man Hilfe bekommen, Unterstützung bekommen. Aber ja, das ist eigentlich nichts Besonderes. So.
Also das darf ich korrigieren, das ist schon was Besonderes. Also ich darf das nochmal unterstreichen, wirklich ganz hervorragende Vorträge, Ausarbeitungen von wirklich super guten Leuten, die ihr Handwerk verstehen, hervorragende Theologen halt auch und wirklich so, auch dass genau wie das verständlich ist. Also ich kann es auch nur weiterempfehlen. Ja, ich möchte gerne noch ein Gebet mit uns sprechen, bevor wir dann Lied singen und Ulrich uns dann die Predigt hält. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen, dass wir uns heute Abend hier in deinem Haus versammeln dürfen, an den Geräten zugeschaltet sind, um auf dein Wort zu hören. Wir wollen dir Dank sagen, dass immer noch Gnadenzeit besteht, dass wir dein Wort noch haben dürfen und wir werden heute Abend hören über deine herrliche Auferstehung, über diese Tatsache, Herr, von der wir leben, uns zehren und die uns selber eines Tages ewiges Leben schenkt, Herr. Wir wollen dir Dank sagen für dieses dein Geschehen, das du an Ostern vollbracht hast, für uns zum Heil, Herr. Wir wollen dich bitten, Herr, dass jeder Einzelne von uns etwas mitnehmen kann aus diesem Abend, Herr, und dass wir da, wie wir es gleich singen werden, wir auch unser Herz nicht verstocken wollen zu dem, was du uns zu sagen hast, sei es etwas Auferbauendes, Tröstendes oder etwas Korrigierendes. Danke, Herr, dass du in deinem Wort gegenwärtig bist und dass du zu jedem Einzelnen sprechen wirst. Dafür loben und preisen wir dich, dafür geben wir dir die Ehre, Herr. Amen. Ja, und wie schon an den anderen beiden Abenden wollen wir vor der Predigt singen, noch dringt Jesu, frohe Botschaft, Lied 311, alle drei Liedstrophen.
im ersten Korintherbrief antwortet Paulus auf eine Reihe von Fragen, die ihm aus der Gemeinde in Korinth gestellt worden sind. Auch Probleme wurden ihm serviert. Leute hatten ihn besucht, sind zu ihm gekommen und haben gesagt, ach, bei uns, da gibt es Leute, die machen das, die sagen das. Und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Deshalb ist dieser Brief außerordentlich hilfreich, weil man erschrickt, wenn man sieht, die Probleme, die da serviert wurden, kennen wir alle. Man möchte ja eigentlich wünschen, ach, das sind so viele Jahre her und wir leben in einer total anderen Zeit. Das muss doch heute ganz anders sein. Also, es ist ja wirklich erschütternd zu sehen, dass die Probleme, die die damals hatten, heute passgenau gleich sind. Zum Beispiel sagten die in Korinth, ja, also ihr sagt da immer und ihr singt da immer, dass Jesus ist auferstanden. Also hast du schon mal gesehen, dass ein Toter aufersteht? Also das, ja gut, das kann man ja sagen und das ist ja auch irgendwie sehr inspirierend für unseren Glauben, wenn man sowas singt und sowas sagt, aber das muss man doch irgendwie anders verstehen, so symbolisch, so übertragen. Das kann man doch nicht so in dem Sinne verstehen, dass da ein Toter einfach wieder lebendig wird oder sowas. Ja, das gibt's doch nicht. Ich sage mal, das ist auch genau das Problem, das wir heute haben. Also im 15. Kapitel, im 12. Vers, da nimmt Paulus ausdrücklich darauf Bezug. Er sagt, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Also sie sagt, natürlich gibt es keine Auferstehung der Toten, aber irgendwie so ist der Frühling doch stärker als der Winter, ne? Und die Hoffnung stirbt zuletzt und wir wollen den Kopf nicht hängen lassen. So wie das auch da. Prinzip Hoffnung muss immer gefeiert werden, weil man weiß, wenn du keine Hoffnung hast, wird es ganz trostlos. Aber zu wörtlich darf man das nicht nehmen. Wie antwortet Paulus darauf? Wir lesen 1. Korinther 15, wir lesen 58 Verse, hat er. Es ist wirklich lohnend, aber ich hätte ja mal Lust, ob ich das durchstehe, weiß ich nicht. Ob Sie das durchstehen, weiß ich auch nicht. Die 58 Verse zu lesen und bis heute Nacht 3 Uhr auszulegen, das wäre doch mal eine Sache. Machen wir nicht, versuchen wir nicht. Ich lese von 1 bis 20 und lasse zwischendurch auch ein paar Verse aus. Wir lesen von Vers 1. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, das heißt wörtlich gerettet werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Doppelpunkt. Was denn? Empfangen und weitergegeben. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist. Und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, das ist die aramäische Form, Aramäer sind unter uns, das ist die Sprache Jesu. Kephas heißt Petrus, also dass er gesehen worden ist von Kephas, Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, das ist der Bruder von Jesus aus der Familie, der dann der Leiter der Gemeinde in Jerusalem war. Danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Vers 9 heißt es dann noch, weiß nicht, das steht bei Ihnen jetzt glaube ich nicht mehr, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Lesen wir in Vers 12 weiter. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist eure Predigt, eure Botschaft leer, vergeblich. Leer steht da im Griechischen. Hat keinen Inhalt. Ist alles nur Geschwätz. Also ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Steht wieder im Griechischen das Wort leer. Hat keinen Inhalt und keinen Grund. Ist nur heiße Luft, was er da glaubt. Wir würden auch als falsche Zeugen Gottes befunden, als Lügenzeugen, steht im Griechischen sogar, als Lügenzeugen, als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Wenn ich so die Bibel lese und vorlese, dann denke ich, ich sollte Amen sagen und gehen. Es ist alles so klar. Und ich hoffe jetzt nur, dass das, was ich jetzt als Erklärung zusätzlich anbiete, nicht so nebulös ist, dass Sie zum Schluss sagen, ist ja eigentlich klar, was da steht, was redet der drumherum um den heißen Brei? Also, was soll ich erklären daran? Als erstes möchte ich noch einmal euren Blick lenken auf das, was ist das Evangelium? Und ein besonderer Akzent, das ist eine ganz komprimierte Form. Und Paulus sagt auch ausdrücklich, so habe ich das selber gar nicht selber formuliert. Das ist gar nicht meine eigene Erfindung, sondern so habe ich es empfangen. Was denn nämlich? Das Evangelium heißt, dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. So, das ist es. Und das, was ich unterstreichen möchte, um eure Aufmerksamkeit darauf zu lösen, sind die Worte nach der Schrift. Und das ist ein Punkt, von dem ich den Eindruck habe, das ist uns heute oft gar nicht klar, wie stark das Evangelium von Jesus verwurzelt und verankert ist im Alten Testament. Nicht wahr? Er ist auferweckt worden, er ist für unsere Sünden gestorben, nach der Schrift. So wie es in der, was ist nach der Schrift? Altes Testament. Denn das Neue entstand ja gerade erst. Paulus schreibt es ja gerade erst. Das heißt, nur das Alte Testament gab es. Und er sagt, nach der Schrift ist, dass Jesus gekreuzigt, gestorben ist für unsere Sünden. Und nach der Schrift wurde er auferweckt am dritten Tage. Ich weiß nicht, wie intensiv Sie das Alte Testament lesen. Ich höre und beobachte viele Christen, die ziemlich Schwierigkeiten haben mit dem Alten Testament. Und sagen, ach, ich verstehe das nicht und dass viele Texte auch ein bisschen langweilig sind oder so. Ist das wirklich so nötig? Ich will jetzt gar nicht viel drumherum reden, ich sage einfach mal, Jesus fand das außerordentlich nötig, seinen Jüngern zu erklären, das ganze Evangelium, also dass der Messias am Kreuz stirbt und auferweckt wird, diese ganze Rettungsgeschichte, die Gott dadurch tut, ist ohne das Alte Testament nicht zu verstehen. Wie soll ich das am besten machen? Wir gehen am besten Originaltext Jesus. Also erstmal im Johannes-Evangelium Kapitel 5, Vers 39, in einem Streitgespräch mit Leuten, die ihn anfragen und kritisch auseinandernehmen wollen, da sagt er denen, ihr sucht in den Schriften, Altes Testament, die Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, sagt er den frommen Schriftgelehrten des Volkes Israel. Ihr sucht in den Schriften und ihr meint, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind's, die von mir zeugen. Das heißt, er sagt, wenn ihr wissen wollt, wer ich bin, sagt er schon vor dem Kreuz, vor der Auferstehung, dann lest das Alte Testament. Das ganze Alte Testament vom Anfang bis Ende bezeugt Jesus. Das heißt, lesen Sie das Alte Testament Seite für Seite so. Was sagt dieser Text mir über Jesus? Und dass Sie das so tun sollten, ist ausdrücklich von Jesus veranlasst. Er sagt, sucht in der Schrift, diese Schriften des Alten Testamentes reden von mir. Das haben die Jünger damals nicht so schnell begriffen, Slow Learners. Und als er dann auferstanden ist, da macht er das in intensiver Lektion. Ich habe in diesen Tagen schon einen Hinweis gegeben, was er am Auferstehungstag, diesen Wanderkurs, Bibelkurs mit seinen Jüngern da auf dem Weg nach Emmaus, musste nicht der Messias durchleiden zur Herrlichkeit. Und er fing an bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen, dass der Messias durch Leiden zur Herrlichkeit gehen muss. Dann, Lukas 24, wird es noch drastischer. Da erscheint er im Kreis seiner Jünger, die halten ihn für ein Gespenst und sind furchtbar durch den Wind. Dann redet er zu ihnen, er lädt sie ein, ihn anzufassen, schließlich fordert er sie auf, gebt mir was zu essen. Na, ein Geist ist nichts. Und dann haben die noch so ein Stück gebratenen Fisch, das wäre typisch für Bremen, ne? Frischen Fisch, gut gebraten. Und Jesus isst vor ihren Augen, heißt er nahm es. Sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, Lukas 24, Vers 43, und er nahm's und aß vor ihn. Er kaute erstmal, schluckte das runter und sprach nicht. Zum Beweis dafür sagt er, es geht hier nicht um irgendwelche Visionen, Illusionen, Halluzinationen, Einbindungen, Geistervorstellungen, sondern es ist der auferstandene Jesus aus der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes tritt er zurück in die raumzeitliche, sichtbare Wirklichkeit, in Fleisch und Blut, das kann er. Und beweist sich ihn. Und dann, was er dann sagt, das ist der Schlüssel. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Doppelpunkt. Also, alles, was er ihnen früher gesagt hat und was sie nicht kapiert hatten, Sie konnten es nicht einordnen. Das Kreuz hat alles durchkreuzt. Jetzt sagt er nochmal, was ich euch gesagt habe. Was denn? Er sagt, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Mit diesen drei Begriffen haben Juden den Tanach, sagt man im Hebräischen, also das Alte Testament, zusammengefasst. Die Tora, das sind die fünf Bücher Mose, die Nevi'im, die Propheten, die Ketubim, die Psalmen. Also Mose, Propheten und Psalmen. Manchmal heißt es auch nur Mose und die Propheten, aber das sind die typische Zusammenfassung im Jüdischen für das ganze Alte Testament. So, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen, so steht's geschrieben. Nochmal, immer wieder Verweis. Deshalb lesen wir die Bibel. Das muss doch jeder begreifen. Weil Jesus dauernd sich auf die Schrift bezieht. So steht's geschrieben. Ja, was steht geschrieben? Dass der Christus leiden wird und auferstehen wird von den Toten am dritten Tag und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Das heißt, das, was Paulus in 1. Korinther 15 dann zusammenfassend sagt, er ist für unsere Sünden gestorben nach der Schrift, er ist auferweckt am dritten Tage nach den Schriften, ist genau das, was der auferstandene Jesus selber sagt. Das heißt, wenn wir begreifen wollen, wirklich erfassen wollen, wer Jesus ist, lest das Alte Testament. Und wir haben ja den Vorteil heute, vielleicht ist das gar kein Vorteil, den hatten die damals auch, Paulus legt es aus von der Auferstehung und vom Kreuz her. Er sagt jetzt alles in der Geschichte Gottes, von der Schöpfung an, wo Jesus beteiligt war als der Schöpfungsmittler. Von der Schöpfung an läuft die ganze Gottesgeschichte mit den Menschen durch Israel auf Jesus zu. Und wenn ihr jetzt das Alte Testament lest, dann lest es vom Ziel her. Ihr wisst, wo es hinführte. Die unterwegs waren, konnten ja noch nicht wissen, wo es hinführte. Die ahnten das. Und Propheten haben immer wieder das ausgelegt und deutlich gemacht. Aber ihr habt das Vorteil, dass ihr jetzt, indem ihr die Geschichte Gottes und seine Offenbarung von der Schöpfung her studiert, lernt, wer Jesus ist. Und ihr werdet nur, wer Jesus ist, nur begreifen, wenn ihr das Alte Testament lest. Da sagen wir, das sind so vom Tempel und den Opfergottesdiensten so blutige Opfer. Ja, ohne dass wir lernen in der Geschichte Gottes, Gott ist ein heiliger Gott und Sünde sind keine Peanuts, sondern wer gegen Gott sündigt, gegen sein Wort, der verwirkt sein Leben. Und jeder Israelit, der zum Tempel kam und seine Hand stemmte auf das Opfertier, das die Priester dann schlachteten, der sagte damit, mein Leben ist verwirkt, so wie das Leben dieses Tieres jetzt verwirkt ist. Ich bekenne meine Sünden, ich habe das verdient. Und Gott hat ihnen das geschenkt in Israel, macht das mal so drastisch, weil ich verspreche euch, dass ich euch eure Sünde vergebe. Aber das war alles erstmal eine Abschlagszahlung. In Israel, man hatte die Verheißung, mit dem hohen Priester und dem Tempel und dem großen Versöhnungstag und dem täglichen Opfer und dann vor allen Dingen im Passafest und so. Man hatte die Verheißung, ja, Gott verspricht uns Vergebung der Sünden. Aber so richtig sicher war man sich nicht, weil das Opfertier musste heilig und fehlerlos sein. Wusste man das? Vielleicht hatte irgendjemand ein Schaf, das man sowieso nicht mehr gebrauchen konnte, hier abgebracht. Und dann mit den Priestern. Im Alten Testament wird ja berichtet, dass einige von denen waren Schurken. Die frommen Leute in Israel, die haben gedacht, um Himmels Willen, wieso soll ich meine Vergebung der Sünden gewiss sein, aufgrund dieser Opfer und dieser Gottesdienste, wenn die Leute, die das betreiben, Schurken sind. Das heißt, sie waren nie sicher. Und es brauchte viel Ermutigung. Und deshalb ist die Erfüllung, der ganze Opferdienst, all die Gesetze, sind eine Ankündigung dessen, sozusagen eine Vorabschlagung. Das vollkommene Opfer ist Jesus, ohne Fehler. Er ist zugleich der hohe Priester, ohne Sünde. Versucht wie wir, doch ohne Sünde. Heilig und barmherzig. Das heißt, jetzt gibt es Gewissheit. Wir lesen das Alte Testament Stück für Stück und sehen, wie Gott in seiner Geschichte Modelle, Hinweismodelle baut, die alle auf Jesus zeigen. Und dass wir begreifen, ja, deshalb musste er sterben. Gott ist ein heiliger Gott. Und wie Sünde ist keine Lächerlichkeit und keine Belanglosigkeit, sondern wir haben unser Leben verwirkt. Und Gott sei Dank trägt er das unschuldige Lamm Gottes, das Passahlamm, der Hohepriester ohne Fehler, trägt die Last. Ich hätte natürlich gerne, was würden wir geben, wenn wir eine MP3-Datei hätten von der Art und Weise, wie Jesus seinen Jüngern das Alte Testament ausgelegt hat, auf die Notwendigkeit, der Christus musste leben und sterben. So, lesen wir das Alte Testament, lernen wir. Auch die Auferstehung, sagt Paulus, nach den Schriften. In Hosea Kapitel 6, Vers 2, da steht ein ausdrückliches Wort, das eigentlich Israel auf sich selbst bezieht. Lasst uns wieder zum Herrn gehen und bei ihm. Er hat uns zerbrochen, er wird uns auferwecken, neues Leben geben am dritten Tage, heißt es da. Nach zwei Tagen auferwecken. Das mit dem dritten Tag ist ja für uns manchmal so eine Schwierigkeit. Warum ist er am dritten Tag auferweckt? Er ist am Karfreitagnachmittag gestorben und am Sonntagmorgen ist er schon auferstanden. Das würden nach unserer Zeitrechnung würden das bestenfalls anderthalb Tage sein. Aber in Israel zählt man immer den ersten und den letzten Tag als ganzen Tag, die angebrochenen Tage immer als ganzen Tage. Insofern ist das dritte Tag. Das ist eine andere Art und Weise zu zählen, wie sie im Judentum üblich war. Aber das ist angekündigt. So sagt er, warum ist das so wichtig? Ihr sollt wissen, Jesus, das ist nicht ein neuer Zufall, eine Idee, eine neue Religion, die jetzt gegründet wird, sondern das ist vom Anfang der Geschichte, wie sie in der Bibel dokumentiert wird, Gottes Plan, Gottes Absicht. Und wenn ihr den Schritt für Schritt folgt, durch die Bundesschlüsse, nach dem Sündenfall, durch Noah, Abraham, Bund, Sinai, Bund, Davids Versprechen, die Propheten, Gericht und Gnade, Neuanfang. Wenn ihr dem folgt durch die Geschichte, dann spürt ihr diese Bewegung, die in der Weltgeschichte von Anfang an auf Jesus zugeht. Dann kapiert ihr auch, warum er jetzt Herr aller Herren ist, der die Welt geschaffen hat, erhalten hat, erlöst hat und als der Vollender und Richter kommen wird. Wenn man diese ganze Geschichte nicht im Zusammenhang begreift, kann man auch nicht glauben und verstehen und leben, dass Jesus nicht irgendein Sektenguru ist, den eine Minderheit glaubt, Gottesdienste feiert wie irgendeine Sekte, sondern dass er wirklich der Herr aller Herren ist, der Schöpfer und Erhalter, der Erlöser, der wiederkommen wird. Und alle werden vor ihm stehen im Gericht. Alle. Es hängt überhaupt nicht davon ab, ob die Leute das glauben oder nicht. Da braucht man deshalb auch gar nicht drüber zu streiten. Ich streite doch nicht mit Leuten darüber, wenn sie sagen, gibt es das ein Weltgericht? Willst du mir wohl drohen? Ich sage, will er nicht drohen, wir werden sehen. Wir werden sehen. So, also das Evangelium ist verankert im Alten Testament. Und nun muss ich noch etwas sagen, das muss man zum Verständnis, Bibelverständnis und auch wie lesen wir die Bibel in unserer Zeit heute wissen. Es hat seit 250, 300 Jahren einen Knacks gegeben, auch in der Kirchengeschichte, auch in Europa vor allen Dingen, auch in der Geschichte, wie lese ich die Bibel. Normalerweise sollte ja kein Problem sein. Vom ersten bis zur letzten Seite berichtet die Bibel, dass Gott redet und handelt. Von der Schöpfung her. Gott redet, das Wort des Herrn geschah, heißt es da immer. Wenn er redet, ist das ein Ereignis. Er sprach. Ich habe mal angefangen in meiner Bibel, beim Bibellesen immer zu unterstreichen, wenn da steht, der Herr sprach oder das Wort des Herrn geschah oder der Herr sagte, da kommst du gar nicht ans Ende. Es ist dauernd. Von Anfang bis Ende. Die Bibel ist das Dokument, der lebendige Gott spricht und handelt. Das sollte man jetzt wissen, wo man dran ist. Seit 250 Jahren haben wir in Europa eine neue Sicht darauf, meinten wir. Wir wären jetzt vernünftiger geworden und wir würden das besser verstehen. Und die neue Sicht heißt, naja, das steht, der Herr sprach. Aber wir wissen ja nicht, ob es Gott wirklich gibt. Kannst du ihn beweisen? Im Laboratorium kannst du nachweisen, dass er gesprochen hat. Was wir wissen ist, es gab damals Leute, die haben geschrieben oder behauptet, Gott spricht. Naja, ob er wirklich gesprochen hat, können wir nicht überprüfen. Lassen wir mal dahin stehen. Das Einzige, was wir wissen, hier gibt es Leute, die glauben das. Ja Mensch, die haben geglaubt, Gott redet. Die haben ehrlich geglaubt, Gott handelt. Ja, was für ein Glaube. Und plötzlich beschäftigen wir uns seit 250 Jahren in Europa mit dem Glauben der Frommen. Und die Frommen merken noch gar nicht, was da für ein Trick drin ist. Sie sagen, die Bibel ist ein Glaubenszeugnis. Ja, das ist doch was Schönes, ne, ein Glaubenszeugnis. Ja, glauben kannst du alles. Das heißt aber nichts, ob es wahr ist, ob Tatsache ist. Also glaube ich an den Glauben der Alten, die meinten, Gott hätte geredet, aber vielleicht haben sie sich nur eingebildet, oder hat er wirklich geredet? Hat er wirklich die Welt geschaffen oder gab es nur irgendwelche Leute, die glaubten, er hätte die Welt geschaffen? Hat er Abraham berufen und gesagt, in dir will ich sein Gesicht in alle Völker? Oder haben nur Leute geglaubt, das hätte der dem Abraham gesagt und so? Das heißt, wir glauben an unseren Glauben, wir reden über unseren Glauben. Das ist eine totale religiöse Selbstbezogenheit des modernen Menschen, der sagt, also die Tatsachen kann ich nicht mehr. Das gibt es, das weiß ich nicht. Es gibt nur Gottes Vorstellung. Und deshalb ist 1. Korinther 15 so wichtig, weil in 1. Korinther 15 macht Paulus klar, das dämmerte damals schon, als die in Korinth sagten, also ob das Tatsachen sind mit Jesus und seiner Auferstehung, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber dass wir alle auferstehen und alle Toten aus den Gräbern sein sollen und wir dann vor Gott stehen im Gericht, das muss man irgendwie symbolisch verstehen. So muss man nicht so wörtlich nehmen, sinngemäß. Das war auch damals. Und diese Denkweise, diese Entschärfung, diese Wirklichkeit raussaugen aus der Bibel, das sind keine wirklich geschehenden Tatsachen, sondern so sehen das die Leute. So glauben sie, dass man das deuten kann. Ja, vielleicht ist ja toll, vielleicht hilft ihnen das, wenn sie das so glauben. Wenn Sie meinen, das wäre so gewesen, dass Gott die Welt geschaffen hat, vielleicht stimmt es aber gar nicht. Wir wissen doch heute viel mehr. So. Verstehen Sie diesen Dreh? Und deshalb ist gut, man kann ja niemanden verbieten, das so zu machen. Das machen die meisten so. Und wenn wir also nicht mehr an Tatsachen verwiesen werden und wenn es nicht mehr um die Frage geht, ist das wirklich geschehen, sondern wie siehst du das? Oder wie sehe ich das? Wie haben die das geglaubt? Hat ihnen das geholfen, dass sie das geglaubt haben? Ja, mir hilft das nicht so. Dann wird plötzlich alles aufgelöst in Subjektivität. Subjektivität nennt man das. Jeder hat so seine persönliche Ansicht darüber. Und dann muss man sagen, lass uns doch nicht streiten. Du kannst das so sehen, wie du willst. Ich sehe das so. Und wir müssen uns deshalb doch nicht streiten. Merken Sie, das ist das Klima, das sich in Europa entwickelt hat und das heute auch in der Kirche beherrschend ist. Deshalb finden manche das als absolut störend, wenn so ein paar Dickköpfe in der Christenheit sagen, nee, lies mal die Bibel, da wirst du feststellen, da geht es nicht darum, das kannst du so sehen oder auch anders sehen. Hauptsache, es hilft dir. Und wenn es dir nicht hilft, dann lässt es eben. Und du nimmst es, drehst es dir so, wie es dir passt. Hauptsache, du glaubst irgendwas. Merken Sie, das ist, ich muss immer aufpassen, dass ich da nicht zu viel Witze drüber mache, weil ich das auch ein bisschen lächerlich finde, weil man das so schnell durchschauen kann. Aber es leuchtet natürlich auch ein, dass Leuten, vielen Leuten das gefällt. Denn wir alle haben natürlich auch ein Bedürfnis nach Versöhnung und nach nicht gegen Spaltung. Es gibt sowieso so viel Spaltung in unserer Gesellschaft und so viel Feindschaft. Also da sind wir doch alle ein bisschen harmoniebedürftig und sagen, lass uns doch einen Weg finden, dass jeder glauben kann, was er will und weil du bist gut und ich bin gut und wir sagen Eierpopeia, Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt muss man lesen, was Paulus dazu sagt. Und er redet zum Evangelium, sagt er, gehört. Also einmal, dass ich wie vom Alten Testament angekündigt, in Jesus erlebe, er ist für meine Sünden gestorben am Kreuz nach der Schrift, wie es in der Geschichte Gottes von Anfang an angepeilt wurde und vorbereitet wurde. Und er wurde begraben, also er war wirklich tot, er wurde begraben und dass er auferweckt wurde, worden ist am dritten Tag nach der Schrift, also Verankerung in Gottes Geschichte. Und jetzt kommt dazu, zum Evangelium gehört, dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, da muss man jetzt korrekt sein, das waren ja nur noch 11. Der Judas war nicht mehr dabei, aber trotzdem, der Zwölferkreis wurde als eine Institution betrachtet. Die Repräsentanten, die Jesus, es gab ja mehrere Apostel, die mit ihm Augenzeugen waren, es kommen ja auch gleich noch mehrere Apostel vor, als Augenzeugen der Auferstehung, 500 Brüder dort. Aber die 12, das waren die Repräsentanten, die Stammväter des Bundesvolkes, des neuen Bundes, so wie die 12 Söhne Jakobs, die Stammväter des Bundesvolkes, des alten Volkes war. Diese tragende Bedeutung hat der Zwölferkreis. Danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Nur an dieser Stelle hören wir von diesem Ereignis. In den Evangelien hören wir gar nicht davon. Da wird das gar nicht gezählt. Er erscheint vielen, aber da wird die Zahl gar nicht gesagt. In der Apostelgeschichte hören wir mal, dass da mal 120 zusammen sind. Also es waren größere Zahl von Leuten, wie viel waren wohl zusammen bei den Begegnungen in den 40 Tagen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Unterschiedliche Zahlen, also über 500, denn 500 Brüdern ist er auf einmal. Und die Betonung ist ganz ausdrücklich, von denen die meisten noch heute leben, schreibt er im Jahre 54, als er den ersten Korintherbrief schreibt. Damals, also gut 20 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus, sagt er, leben die meisten noch. Einige sind schon gestorben. Was bedeutet denn diese Bemerkung? diese Bedeutung bemerkt er, er könnte ja hingehen und könnte sie fragen. Es gibt Augenzeugen. Fragt sie. Wir brauchen Zeugen, um die Tatsache der Auferstehung zu bezeugen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, dann von allen Aposteln. Ja, wir sind jetzt alle Apostel, zuletzt von mir als einer unzeitigen Geburt. Nun, es gibt, Apostel heißt ja eigentlich Gesandte. Das ist ein aus dem Griechischen abgeleitetes Fremdwort. Apostolos heißt der Gesandte. Das lateinische Fremdwort mit der gleichen Bedeutung, Gesandter, heißt Missionar. Also alle, die gesandt sind, Missionare, Apostel, die das Evangelium verkünden. Es gibt es halt bis heute, Missionare, Gesandte, weil Jesus Menschen sendet. Aber es gibt, soll ich mal so sagen, Apostel ersten Grades und Apostel zweiten Grades. Apostel ersten Grades sind die, die die Augenzeugen des Lebens und der Auferstehung von Jesus sind. Die sind wie alle anderen Christen, verlorene Sünder, die begnadigt werden durch Jesus, der für sie gestorben ist am Kreuz. Sie sind nicht besser als die anderen, sie sind wie alle. Aber in einem unterscheiden sie sich von allen anderen Christen und auch Aposteln nachher, auch Theologen nachher, allen Zeugen nachher. Sie haben den Auferstandenen mit leiblichen Augen gesehen, mit leiblichen Augen gesehen. Und da sagt Paulus ja, dass er mit dieser Ausnahmeerfahrung, die Jesus diesem Hasser und Verfolger vor Damaskus zukommen lässt und dann in der Extrabehandlung, die er in der Zeit in der Wüste dann erfährt, über die Paulus ja nur in Andeutungen spricht, er wird in diesen Kreis aufgenommen. Was lehrt uns das? Zwei Dinge muss man hier lernen und die sehr wichtig sind für das Verständnis des Evangeliums und der Heiligen Schrift und unseres Glaubens. Das erste ist, die Auferweckung verstehen die Zeugen, die Apostel, das Neue Testament, als eine Tatsache, die Gott schafft und die sich erst mühselig durchsetzt gegen die Zweifel der Jünger. Und dann entsteht in der Begegnung mit dem Auferstandenen, das leere Grab hat noch nicht mal gereicht. Konntest du noch denken, die haben den Leichnam geklaut. Das war das erste Zeichen, er ist wirklich weg. Aber dann 40 Tage lang, und ab Matthäus 28 heißt immer noch, auf dem Galiläischen Berg bei der Begegnung etliche Zweifel. Es war ein mühsames Sich-Durchsetzen des Auferstandenen gegen seine Jünger, die immer sagten, müssen wir uns kneifen, sehen wir ein Gespenst, bis zu dieser kuriosen Situation, dass Jesus sagt, hör mal, kapiert ihr es nicht, gib mir mal ein Fischbrötchen, damit ich das hier vor euch essen kann. So, das heißt, das spürt man ja in den kurzen Berichten der Evangelien, wie mühsam dieser Kampf ist, dass der Auferstandene sich gegen die Zweifel seiner Jünger durchsetzt, weil die immer dachten, das kann nicht sein, das kann sein. Ja, sie haben es ja begriffen, das ist einzigartig, es gibt keine Parallele. Ich sage das in diesen Tagen schon mal, wir Menschen können eigentlich nur verstehen, wenn wir etwas erleben, was es auch sonst gibt, was wir vergleichen können mit Dingen, die schon vorher passiert sind oder die auch sonst im Alltag passieren oder die man möglichst auch selber wiederholen kann, vielleicht sogar kritisch im Labor mit einem Test. Dann hat man Vergleichserfahrungen und sagt, aha, schien mir außergewöhnlich, aber jetzt habe ich Vergleichspunkte, das scheint es tatsächlich zu geben. Aber es gibt keinen Vergleichspunkt zur Auferweckung Jesu. Und deshalb ist es richtig menschlich, dass Menschen das nicht, wer kritisch denkt, der lässt sich nicht so schnell reinziehen. Die zweifeln immer wieder. Und Jesus setzt sich durch gegen diesen Zweifel. Und das bezeugt der Apostel Paulus hier. Und er sagt, sieh mal, Tatsache heißt, er ist an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Menschen begegnet. Und ihr könnt die Zeugen testen. Das heißt, man kann alles ablehnen, man kann sagen, ich will das nicht glauben, ich halte das für Märchen. Aber was man nicht sagen kann, man kann nicht sagen, das Neue Testament und die Apostel hätten nicht die Kreuzigung und Auferstehung für Tatsachen gehalten. Modern heißt das heute so, naja gut, ob das wirklich passiert ist. Was wir wissen ist, dass da gab es Jünger, die waren aus irgendwelchen Gründen tief beeindruckt vom Leben und vom Sterben von Jesus. Und dann haben sie gesagt, die Sache mit Jesus geht weiter. Es kann doch nicht sein, dass der tot ist. Sie haben ihn so verehrt und gedacht, das geht weiter. Und ihr Glaube, historisch war zuerst ihr Osterglaube, also Jesus lebt, irgendwie lebt er, wir wissen auch nicht wie, aber irgendwie lebt er. Und dann haben sie, so ist die Theorie dann haben sie aus ihrem Glauben, dass Jesus lebt und dass die Sache mit Jesus trotz des Kreuzes weitergeht, die Legenden erfunden, so Geschichten erzählt, als wäre er ihnen begegnet. Ist er natürlich nicht wirklich, alles Legenden, aber sagen dann meine Kollegen in der Theologie, trotzdem Respekt, Respekt vor gut erzählten Legenden, die machen alle, auch wie Märchen, eine tiefe Wahrheit deutlich. Die Leute haben das geglaubt und das hat sie derartig betroffen gemacht, deshalb haben die solche tollen Geschichten erzählt. Die wollen uns natürlich nicht sagen, dass es wirklich passiert. Sie wollen uns so sagen, seht mal, die Beschäftigung mit Jesus, was er gesagt hat vor seinem Tod, das hat uns derartig inspiriert, dass wir Glauben erlebt und es geht weiter. Und ihr könnt ja mal überlegen, ob ihr nicht auch sowas glauben wollt. So, das heißt, in der Logik unserer Zeit und damals auch, der Kritiker, heißt das, zuerst ist der Osterglaube, Auferstehungsglaube, und der produziert die Osterverkündigung, also die Ostertatsachen sind nicht wirklich passiert, sondern sind Gemeindebildung, heißt das dann in der theologischen Literatur. Sie sind in der Gemeinde erfunden worden, weil die damals so mythisch dachten, Geschichten erzählt, um ihren Glauben auszudrücken. Und das hat man weitererzählt. Nix, sagt Paulus, ihr spinnt doch wohl. Ihr könnt ja sagen, nein, ihr könnt das ablehnen. Er wusste ja, wie das geht, Jesus abzulehnen. Das hatte er ja lange und mit Hass und mit konsequent gemacht. Aber nachdem er ihm begegnet war und wusste, dass er total falsch gelegen hatte mit seiner Einschätzung von Jesus, sagte er, das will ich euch sagen. Es ist aus der Geschichte verwurzelt, verankert in Gottes Geschichte, Jesus für unsere Sünden gestorben und am dritten Tage auferweckt. Und das ist eine Tatsache, eine Handlung des Schöpfers an der Leiche des Gekreuzigten, eine Verwandlung der Leiche des Gekreuzigten in die Wirklichkeit des Schöpfers. Die Auferweckung von Jesus ist ja nicht einfach eine Wiederbelebung eines Toten, wie wir das heute in Krankenhäusern manchmal erleben, dass klinisch Tote wiederbelebt werden. Das ist ja toll, dass das manchmal passiert. Aber das ist ja keine grundsätzliche Überwindung des Todes, sondern die sterben ja nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren wieder. Was sie gewinnen, ist Urlaub vom Tod. Ist auch nicht schlecht. Aber die Auferweckung von Jesus ist ja kein Urlaub vom Tod und er ist dann wieder gestorben, sondern ist das Schöpfungswunder Gottes an der Leiche des Gekreuzigten, eine Verwandlung, deshalb ist das Grab leer, hinein in die Auferstehungswirklichkeit des lebendigen Gottes, des Schöpfers und Herrn der Welt. Den wir nicht sehen, weil wir sehen mit unseren Sinnen nur, was vergänglich ist. Was anderes können wir nicht sehen. Alles, was wir sehen, stirbt. Manches schnell, manches in Jahren, manches in Jahrhunderten und Jahrtausenden. Aber alles, was wir sehen können, stirbt. Und das kann sich jeder kritische Kopf ja sagen. Wenn Gott der Schöpfer des Universums ist, wenn er Raum und Zeit, diese Welt der Vergänglichkeit geschaffen hat,
dann ist er nicht selber ein Teil dieser Vergänglichkeit. Und deshalb sagt die Bibel, Gott wohnt in einem Licht, in das niemand hineinkommen kann. Und deshalb sagt die Bibel, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir können ihn nicht sehen, wegen seiner Heiligkeit und weil seine Wirklichkeit, unsere Schöpfungswirklichkeit, umhüllt und durchdringt in jedem Molekül und unermesslich übersteigt. Und die Auferstehung heißt, dass Jesus verwandelt ist in diese Wirklichkeit Gottes, des Schöpfers, mit dem ewigen Leben. Und seine Fähigkeit, hineinzutreten in die Welt der Tische und Bänke, der Sichtbarkeit, wo man ihm ein Stück Bratfisch geben kann und er isst es. Und er kann sich zurückverwandeln in Gottes Welt. Das bezeugt die Bibel uns. Aber das ist einzigartig. So, und das will Paulus deutlich machen. Es geht um Tatsachen. Warum? Warum ist das wichtig? Er sagt, wenn ihr euch darauf verlasst, auf Jesus, dann verlasst ihr euch nicht auf euren eigenen Glauben. Ihr verlasst euch auch nicht auf den Glauben von irgendwelchen klugen Leuten. Denn wenn ich an meinen eigenen Glauben glauben wollte, würde ich mich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen wollen. Und ich kann mich auch nicht an den Haaren anderer aus dem Sumpf ziehen. Das muss unabhängig von uns sein, fester Grund. Und deshalb wird die Auferstehungstatsache mit von Zeugen gesehen, verschiedene Personen, verschiedenen Orten, verschiedener Zeit. Tatsachengrundlage. Und das Zweite, was wir in dem Teil noch uns merken müssen, ist, diese Apostel ersten Grades gehören, sind Sünder wie wir, sind begnadigt wie wir, nicht besser, aber in einem haben sie uns etwas voraus. Gott hat sie als Notare der Offenbarung auf die Seite der Offenbarung gezogen. Ohne sie wissen wir nichts von Jesus. Die Zeugen berichten uns von Jesus. Das ist die Autorität des Neuen Testamentes als Wort Gottes. Es ist das Zeugnis der Apostel und Apostelschüler. Ohne dieses Zeugnis gibt es keinen Zugang zu Jesus. Deshalb steht und fällt alles damit, ob die Bibel Gottes Wort ist. Die Zeugen des Alten Testaments, Propheten, Gott lässt es niederschreiben, das ist ein eigenes Thema, warum Gott es schriftlich gibt. Gibt es viele Hinweise, auch in der Bibel selbst. Es ist immer wichtig zu lesen, was die Bibel über die Bibel sagt, im Alten Testament und im Neuen Testament. Aber die Autorität dieser Apostel als Augenzeugen des Lebens und der Auferstehung von Jesus, das ist die Grundlage, das ist Wort Gottes des Neuen Testamentes. Also eine unumkehrbare Begründung, eine Begründungskette. Tatsachen schafft Gott, darauf gründet sich das Vertrauen, der Glaube. Die Tatsachen überwinden die Zweifel mühevoll. Und das tut es ja auch bei uns. Ich meine, ich werde doch auch immer wieder überfallen von dem Gedanken, bilde ich mir nicht alles ein. Und dann sage ich, Herr, weißt du, ich brauche das Zeugnis deiner Zeugen, der Schrift, aber ich brauche auch das Zeugnis des Heiligen Geistes, mit dem du selbst mir begegnest und mich vergewisserst, dass meine Zweifel nicht recht haben. Er muss uns die Gewissheit schenken. Und dann also die Tatsache, der Glaube gründet darauf und dann geht die Botschaft raus, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und er ist gestorben zur Vergebung der Sünden. Das ist gewisslich wahr, bestätigt in der Auferstehung. So, das ist das Zweite. Und das Dritte, was wir jetzt noch besprechen müssen, ist die dreifache Wirkung der Auferstehung. Ja, die Auferstehung von Jesus hat eine dreifache Wirkung. Nach vorne, nach hinten und nach heute. Paulus redet zuerst in der Nachfolge davon, weil in Korinth Leute sagen, Jesus auferstanden, na gut, also wie auch immer es versteht, aber jedenfalls Auferstehung der Toten, das wird nicht so wirklich passieren, sondern das muss man im übertragenen Sinne. irgendwie geht das Leben schon weiter, wir leben weiter in unseren Gedanken oder so. Die Griechen hatten da ja auch viele Vorstellungen, wie irgendwo der Geist und die Seele dann weiterlebt. So. Aber noch nicht so Auferweckung und neuer Leib und neuer Himmel und neue Erde. Und da sagt er denn, pass auf, das ist knallharte Logik, wenn Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wir sagen dann einige von euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Gibt es keine Auferstehung der Toten, dann ist Christus nicht auferweckt worden. Also die Auferweckung ist von Jesus ein Durchbruch durch die Todesmauer. Und so heißt es dann im Schlussvers, nun aber ist Christus auferweckt worden von den Toten als Erstling unter denen, die da entschlafen. Das heißt, die Auferweckung von Jesus ist der erste Akt der allgemeinen Totenauferstehung, die beginnen wird, wenn Jesus wiederkommt und die Toten aus den Gräbern ruft. Und dieses Geschehen ist überhaupt nicht mehr in Frage. Die Garantie ist, der erste Akt ist durch. Der Durchbruch ist passiert mit der Auferstehung an Ostern. Und das ist die Begründung, der eins hängt mit dem anderen. Wenn das nicht wahr ist, dass Jesus auferstanden ist, dann gibt es auch keinen Grund zu hoffen, dass es eine Auferstehung der Toten am Ende gibt. Aber wenn er auferstanden ist, dann werden die Toten auferstehen und das ist in einer Wechselbeziehung. Das ist das eine, der Durchbruch nach vorne. Die Gewissheit der Zukunft ist nicht, die Hoffnung stirbt zuletzt, wir hoffen, es wird alles irgendwie besser. Weil wenn wir, was sollen wir tun, wenn wir nicht mehr hoffen würden, würden wir ganz traurig sein. Nein, nein, sagt er, die Hoffnung begründet sich auf den Durchbruch am Ostermorgen. Die Zukunft hat begonnen und Jesus ist der Garant der Zukunft. Deshalb gibt es eine Auferstehung. Deshalb ist nicht irgendwann Ende, sondern Ende ist, wenn Jesus kommt und die Toten auferweckt und alle vor dem Gericht Gottes erscheinen müssen, dass ein doppelten Ausgang der Weltgeschichte geht. Jeder bekommt, was er will. Wer ohne Gott leben will, muss in Ewigkeit ohne Gott leben. Das nennt die Bibel Verdammnis. Und wer durch Jesus mit Gott versöhnt ist, darf in Ewigkeit mit ihm leben. In der neuen Welt Gottes. Und Gott ist alles in allem. Das ist die garantierte Hoffnung. Also der Durchbruch nach vorne ist das eine. Da liegt der kritische Punkt heute, darf ich das einfügen? Der Verdacht besteht, dass die Christen in unseren Bereichen, weil sie so gut versorgt sind mit allem Möglichen, eigentlich auf nichts mehr warten. Das ist mir mal aufgegangen vor Jahren schon, als ein indonesischer Pfarrer, der zu Gast war, 5 Jahre lang in Wuppertal, zum Schluss seinen Bericht schrieb über seine Erfahrungen mit Deutschland. Und er gab mir den zu lesen, er hat ihn auch auf Deutsch geschrieben, auch für seine Heimatkirche. Und ich habe aus diesem Bericht nur den einen Satz nicht vergessen, weil er mich schockiert hat. Er hat gesagt, die Christen in Deutschland haben alles, sie warten auf nichts. Das war seine Beobachtung. Ob Jesus kommt, das scheint ein Problem zu sein, aber keiner wartet drauf. Keiner freut sich darauf. Man konnte es in den letzten Jahren besichtigen. Sie entsinnen sich, wir hatten da so Corona-Jahre. Und plötzlich hatten alle nur ein einziges Ziel, auf jeden Fall nicht sterben. Dafür kannst du alles machen, kannst alles verbieten, auch was Unsinn ist und im Nachhinein kommt manches raus, was höchst problematisch war und was nicht hätte sein sollen und was vielen geschadet hat. Aber wenn es dann so ist, dann heißt es Hauptsache überleben. Und die Kirchen haben mitgemacht, Sterbenden sind allein gestorben, die Gottesdienste wurden abgesagt. Wir haben uns alles schön geredet. Paulus aber hat gesagt, Christus ist mein Leben, Sterben ist Gewinn. Wir aber glauben, Sterben ist der größte denkbare Verlust. Paulus sagte, Sterben ist mein Gewinn, weil Christus mein Leben ist. Er sagt, ich habe Lust abzuscheiden und mit Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Wenn er mich aber hier haben will, dass ich hier arbeite, mache ich gerne mit, gerne, gerne. Aber Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Es ist nicht wichtig, dass ich noch lebe, sondern es ist wichtig, dass Christus verherrlicht wird an meinem Leib, schreibt der Philipper 1. Das ist mein Ziel, dass Christus, es sei durch Leben oder durch Sterben, weiterleben um jeden Preis ist nicht das Ziel. Dass Christus verherrlicht wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Sterben. Denn Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Nun möge sich jeder selbst prüfen, wie er über das Sterben denkt. Abschied nehmen ist auch für Christen, von geliebten Menschen vor allen Dingen, nicht leicht. Aber es könnte ja auch sein, dass wir sagen, so ein schönes Haus, das wir uns gebaut haben. Und diese schöne Familie, ach, das möchte ich doch noch und so. Also ich habe den Eindruck, auch unter uns Christen wollen nicht so schrecklich viele in den Himmel. Sie möchten doch alle noch mal eher nach Mallorca. Und das ist ja ein Riesengeschäft, mit Senioren Kreuzfahrtreisen machen. Mit den reichen deutschen Senioren und Christen Kreuzfahrtreisen machen. Wir haben auch gute Zeit, in den Himmel zu kommen. So, das heißt, da ist nicht so schrecklich viel. Wir sind eigentlich viel mehr Kinder unserer Zeit. Denn unsere Zeitgenossen haben keine Hoffnung. Die leben nach dem Motto, ich will alles, aber jetzt. Ich lasse mich nicht vertrösten auf irgendwas. Ich will alles, aber jetzt. Jetzt will ich gesund werden, jetzt will ich glücklich werden, jetzt will ich reich werden. Versprich mir nicht irgendwie ein Wolkenkuckucksheim. Und dann halt man eben den Himmel und die Auferstehung für ein Wolkenkuckucksheim. Wie alle. Fragen Sie sich selber, welche Rolle spielt die Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn? Ich bete mit Gerhard Tersteen. Mein Leben ist ein Wandern von einem Tag zum anderen zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Auch Gerhard Tersteen musste das lernen, betete, gewöhne mich daran. Weil man sich so sehr, vor allen Dingen, wenn es einem so gut geht, wie es vielen Christen in Deutschland so gut geht, da gewöhnt man sich nicht nur daran, man verliebt sich in seinen Besitz, in sein Haus, in die schönen Garten, in die Urlaubsmöglichkeiten, in alles, was man hat. Und dass man alles, man gewöhnt sich an allem, auch am Dativ. Man gewöhnt sich aber nicht an die Ewigkeit. Und die Hoffnung weicht aus. Und wo keine Hoffnung mehr ist, da fährt man wie oft mit Autos, die Platten haben. Die humpeln durch die Gegend. Und wir brauchten Hoffnung in schwierigen Zeiten. Die Gewissheit und die Freude der Hoffnung, Leben oder Sterben, dass Christus groß rauskommt. Christus ist mein Leben, Sterben ist Gewinn. Der Durchbruch nach vorne. Und es ist der Auferstehung ist aber nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten. Paulus sagt hier, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube vergeblich, dann seid ihr noch in euren Sünden. Denn nur weil Jesus auferweckt wurde, ist das die Bestätigung, dass der Kreuzestod tatsächlich der Sieg Gottes über die Sünde ist. Ohne die Auferstehung haben alle recht. Die Feinde sagten, durchkreuzt, verloren, widerlegt. Die Jünger glaubten das auch, sie liefen deshalb weg, vorbei, enttäuscht. Durch die Auferstehung erst wird klar, dass dieses Kreuz Der größte Sieg ist das auf Golgatha. Der größte Sieg ist, dass die Kraft Gottes nirgendwo so stark ist wie an diesem Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die dem vertrauen, nicht verloren gehen. Von der Auferstehung her ist Gewissheit, es gibt Vergebung der Sünden. Und das Vertrauen auf Jesus ist nicht heiße Luft. Der Glaube ist nicht leer, sonst ist euer Glaube leer, vergeblich, sagt Paulus zweimal. Und die, die gestorben sind im Vertrauen auf Jesus, sind verloren. Und die, die nur in diesem Leben auf Jesus hoffen, da würden wir ja sagen, na ja gut, wenn es ihnen geholfen hat, wenn es ihnen Mut zum Leben gegeben hat, ist doch nicht schlimm. Wenn es zum Schluss nicht wahr gewesen ist, aber es hat ihnen doch geholfen. Nein, sagt Paulus, hoffen wir allein in diesem Leben auf Jesus, sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Wir sind betrogene Betrüger. Und betrogen zu werden, ist das Übelste. Dann lebt mit der Wirklichkeit, wie sie ist. Aber belüg dich nicht noch religiös. Das hat Karl Marx richtig gesehen. Religion als Opium des Volkes. Betäubt euch, dass ihr die Wirklichkeit nicht mehr seht. Nein, hier wird das weggerissen. Er ist auferstanden. Die Kreuz ist Wahrheit. Es gibt Gewissheit. Nach hinten die Erklärung, die Gewissheit. Und natürlich nach heute. Wo ist Jesus eigentlich heute? Was macht er eigentlich jetzt? Manche denken ja, Vergebung der Sünden, das ist so eine Rechenaufgabe, die ich selber im Kopf mache. Meine Sünden und Jesus ist damals gestorben, das ziehe ich zusammen und da kommt raus Null. Wenn man das so sieht, dann sollte man sich nicht wundern, dass man irgendwo sagt, komische Tour. Ob ich das wirklich machen sollte, so eine Rechnung? Ob das wirklich stimmt? Wir müssen nicht Jesus aktualisieren. Er ist jetzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. So sagt Paulus, Römer 8. Wer will die Auserwählten Gottes verdammen? Wer will verdammen? Christus ist hier, der für uns gestorben ist. Ja, viel mehr, der auch auferweckt ist und ist zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Das heißt, wenn ich meine Sünden bekenne, dann tritt er jetzt und heute vor Gott ein und sagt, Vater, für den bin ich gestorben, das Urteil trage ich, der hat es verdient, ich trage es. Und dann wendet er sich im Heiligen Geist zu mir und spricht mir in dein Herz hinein, dir sind deine Sünden vergeben. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er selbst, der erhöhte Herr zur Rechten Gottes, aktualisiert die Vergebung der Sünden heute. Wir wären elend dran, wenn wir mit theologischen Tricks alte Geschichten von vor 2000 Jahren heute modern aufpolieren müssten, damit die Leute von heute uns abnehmen. Na, irgendwie hat das noch eine Bedeutung. Glaubt doch sowas nicht. Ihr habt euch im Bruch. Wir haben nicht die Aufgabe, das zu aktualisieren. Wir bezeugen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist nach der Schrift und dass er begraben ist und dass er auferweckt ist am dritten Tage nach der Schrift und gesehen worden von verschiedenen Zeugen an verschiedenen Orten, an verschiedenen Zeiten und dass er zur Rechten Gottes ist und uns heute vertritt. Er lebt. Und deshalb sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er lebt heute. Heute gilt das. Was ist das für eine tragende Gewissheit? Ich bin immer beeindruckt davon, weil dass der Paulus das uns in der Kraft des Geistes Gottes so drastisch klar vor die Augen malt. Warum kann er das? Rein menschlich gesehen kann er das, weil er ja weiß, woher er kommt. Er war ein Hasser. Er hat die ganze Sache mit Jesus für dummes Zeug gehalten. Nicht nur das, er hat gesagt, das ist schädlich für die Leute, das muss man bekämpfen, das muss man ausrotten, das verseucht die Volksseele, das darf man nicht zulassen. Bis er dem Auferstandenen begegnet und begreift, der Gekreuzigte ist der Retter. Und dann gibt es nur noch eins in seinem Leben, ob ich lebe oder sterbe. Christus soll groß rauskommen, durch mein Leben oder durch mein Sterben. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wir dürfen mit dieser Gewissheit leben und sterben. Als Einzelne, als Gemeinden. Mit dieser Gewissheit dürfen wir kämpfen. In dieser Gewissheit können wir erleiden, was wir aus eigener Kraft nie verkraften könnten. Und wir wissen nicht, was Gott uns persönlich und als Gemeinden zumuten will und wird. Aber er ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist der Sieger. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. Das ist ein Wort, das mich mein Leben lang prägt, weil in den DDR-Zeiten, als ich dann Gelegenheit hatte, dort zu DDR-Zeiten zu reden, erst unerlaubt, später auch mit Erlaubnis, da war es immer so. In den Mitarbeiterkreisen vor den Evangelisationsabenden oder Jugendtagen standen wir zusammen und haben miteinander laut gesprochen. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. Sein sind auch wir. Halleluja. Amen.
Ja, Halleluja, Amen, das wollen wir aufnehmen, dieses Schlagwort. Und zwar wollen wir gemeinsam singen das Lied 110 als Antwort auf das Gehörte. Wir haben von der Tatsache der Auferstehung gehört und wir wollen das genauso auch ausrufen, uns gegenseitig zurufen, dass Jesus Christus auferstanden ist und Halleluja singen. Lied 110, die Strophen 1 bis 5.
Unsere Bibelabende neigen sich jetzt dem Ende zu. Das ist die Stelle, um Danke zu sagen, dir, lieber Ulrich, dass du gekommen bist, dass du heute nochmal so kraftvoll die Tatsache der Auferstehung uns vor Augen gestellt hast. Vielen lieben Dank für Montag, für Dienstag und für heute. Drei Abende hast du uns gedient am Wort. Dafür soll es auch drei kleine Geschenke geben. Das erste ist das, dass wir als Gemeinde nochmal Bibel und Bekenntnis unterstützen werden. Da werden wir nochmal was zukommen lassen. Also das werden wir in den nächsten Tagen machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist der Frau zu danken, die dich immer wieder gehen lässt. Also ich habe vor 15 Jahren mit dir mal drüben gesessen, in dem Hotel haben wir gegessen und haben wir gesprochen auch über Wilhelm Busch. Und hast du gesagt, nee, der hat 700 Evangelisationswochen gemacht, der Mann. Damals, vor 15 Jahren, habe ich dich dann gefragt, wie viel hast du denn auf der Uhr? Dann hast du erst nicht so richtig rausgewollt, aber dann hat er es gesagt, ich weiß, dass er das möchte, er hat es damals gesagt, 1300. Wenn wir wissen, dass das Jahr 50 Wochen hat, dann wissen wir, dass du so häufig nicht zu Hause gewesen bist. Und du hast ganz viel Großes miterleben dürfen, viele tolle Menschen kennenlernen, aber einer ist ganz häufig zu Hause geblieben und hat das alles mitgetragen. Deshalb geht von dieser Stelle ein kleiner Gruß, liebe Schwester Fazani, an dich. Danke für all das, was du uns da einfach auch geschenkt hast, auch uns jetzt als Gemeinde, dass du deinen Mann losgelassen hast. Wir haben ihm einen Strauß Blumen zugeschickt und wir freuen uns einfach, Danke sagen zu können an dich, einfach, dass du das möglich gemacht hast. Das ist das Zweite, geht nicht an dich. Aber jetzt kommt das Dritte und das ist für dich. Ich war am ersten Abend der Bass entsetzt, als du gesagt hast, ich lese die 2017er. Ja, es gibt ja die 1984er nicht mehr, die ist nicht aufgelegt, das wissen wir auch, deshalb werden wir es ja neu auflegen. Wir werden im Sommer 5000 Exemplare haben, freuen wir uns schon drauf zu unserem 500-jährigen Reformationsjubiläum. Und ich hatte mir immer schon alles so besorgt, was noch im Internet antiquarisch zu bekommen war. Ein paar Geschwister haben mir auch einiges geschenkt, aber ich verbrauche ziemlich viel Bibeln, die sind bei mir sehr schnell zerlesen halt. Ich gehe auch nicht so sorgsam mit um und ich habe jetzt noch zwei Stück. Und eine hatte ich gedacht, brauche ich noch für den Dienst. Und eine habe ich mal gesagt, die hebe ich mir auf, wenn ich sterben sollte. Dann soll meine Frau mich im Talar beerdigen. Und die hätte ich dann so gerne auf der Brust gehalten. Weil mein lieber Bruder Pazani aber nur die 2017 hat, keine 84er. Da habe ich gedacht, das kriegst du als kleine Erinnerung, mein lieber Ulrich. Halt. Da hast du auch noch eine 84er. Und wenn wir die neue Auflage haben, dann kriegst du auf alle Fälle auch noch eine zugeleitet. Ja, ich möchte gerne noch mit uns zusammen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diese drei Abende unter deinem Wort, für alles, was du uns gegeben und geschenkt hast, Herr. Wir wollen dir Dank sagen einfach für den treuen Dienst, den Ulrich tut, Herr. Und wir wollen ihn dir anbefehlen, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du ihn segnest, seine Ehe segnest, die Kinder, die Enkel, Herr, dass du bei ihm bist, dass du ihn behütest und bewahrst, auch morgen auf der Rückreise, Herr. Wir wollen dir Dank sagen für das, was wir haben empfangen dürfen aus deinem heiligen und lebendigen Wort. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass das, was wir verstanden haben für unser Leben, das, was ich verstanden habe, dass das mit uns geht und dass wir, so wie wir es zu Beginn an jedem Abend gesungen haben, dass wir da uns nicht verstocken, da wo wir gemerkt haben, dass wir gemeint gewesen sind. Wir wollen dir so sehr Dank dafür sagen, dass wir das heute Abend noch einmal haben hören dürfen, einfach, dass es eine Tatsache ist, dass du auferstanden bist, dass du lebst, Herr, und dass du uns, die wir dir nachfolgen, ebenfalls ewiges Leben schenkst. Lob, Preis und Ehre dir dafür. Ich möchte dich bitten für all die Geschwister, die heute Abend hier sind, für all die Geschwister, die uns zugeschaltet sind im Internet, um dein Mitgehen. Du weißt um diejenigen, denen es nicht gut geht, die Probleme haben in der Familie, die Probleme haben im Glauben, die Probleme haben am Arbeitsplatz mit der Gesundheit. Du siehst all die Schwierigkeiten, die da sind. Für all diese Geschwister möchte ich dich bitten um dein Mitgehen, dein Behüten und dein Bewahren. Vor allen Dingen möchte ich dir uns aber für uns alle bitten, Herr, dass du uns stärkst, immer wieder neu, im Glauben und im Vertrauen zu dir. Und danke, dass das in diesen drei Abenden geschehen ist. Wir loben und preisen dich darüber. Und so wollen wir eins werden, Herr, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun in diesen Abend mit dem Segen und dem Schutz unseres allmächtigen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Euch allen, Ihnen allen noch einen gesegneten Abend. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.